Anstoß, der Fußball-Podcast.
Du kennst dich doch aus in der Welt. Du bist doch in der großen, weiten Welt zu Hause, oder?
Ich bin in der ganz großen, weiten Welt zu Hause, aber natürlich.
Dann kannst du mir doch sicherlich sagen, was der große Unterschied zwischen Deutschland und Neukaledonien ist.
Neukaledonien. Also vielleicht, dass die deutsche Fußballnationalmannschaft sich für die WM qualifiziert hat und Neukaledonien nicht?
Ja, fast richtig. Neukaledonien noch nicht. Neukaledonien muss in die Playoffs und Deutschland. Was war das für ein berauschender Abend gestern? Hat die Slowakei mit 6:0 geschlagen und hat das direkte Ticket für die WM gelöst. Genau, darüber werden wir reden in diesem Podcast. Wir zeichnen wieder getrennt voneinander auf. Ich bin in meinem Podcast-Keller und wenn ich rausgucke, dann prasseln dicke Regentropfen an die Fensterscheibe. Immerhin ist es hell, aber ich habe trotzdem prophylaktisch mal das Licht eingeschaltet. Und du, lieber Fabian Wittke, bist in Kapstadt und hast mir eben, bevor wir auf die Record-Taste gedrückt haben, noch ein schönes Foto geschickt. Ist das der Tafelberg da im Hintergrund auf dem Foto? Oder was ist das da? Dieser Hügel.
Das ist der Bungsberg, ja. Der sieht so ein bisschen so aus wie der Tafelberg, aber eigentlich ist es der Bungsberg, genau. Aber nee, ja, das ist der Tafelberg. Schön, oder?
Ja, wir tafeln Fußball auf und du gehst, glaube ich, regelmäßig auch raus an den Strand. Warst auch schon in deinem Neo heute und hast ein paar Wellen mitgenommen. Ist das richtig oder war das eher so für den privaten Gebrauch gedacht? Ich habe das jetzt einfach mal rausgeblasen.
Ja, genau. Nee, also der Wind hat es heute Morgen auch schon rausgeblasen und deswegen musste ich natürlich auch raus. Du weißt ja, wir alten Surfer, wir alten Kiter, wir richten unser Leben, auch unsere Podcast-Aufnahmen danach aus, wie die Windbedingungen sind, ne? Also das ist ja mehr laid back, mehr hang loose kann es ja gar nicht geben als hier in Kapstadt. Und so wollte der Wind auch heute Morgen schon in Mother City und hat uns sozusagen rausgelockt vor die Türe. Und dann mussten wir natürlich schon heute Morgen eine Early Bird Session an den Start legen. Klingt alles so blöd, aber ich sag mal so, ein bisschen ist es tatsächlich hier so. Natürlich jetzt nicht nur, aber doch, wenn die Windbedingungen so sind, wie sie aktuell sind, dann wäre man blöd, wenn man das nicht auskostete. Emil kostete.
Die Windbedingungen in Hamburg sind übrigens auch gut, aber man kann in Hamburg ja nicht wirklich gut surfen. Es ist sehr windig hier. Es ist Herbst. Ich würde sagen, das sind die leichten kleinen Herbststürme, die ersten kleinen Herbststürme, die über die Hansestadt Hamburg hinwegziehen. Sein Name ist Fabian Wittke, mein Name ist Michael Augustin und du bist ja nicht nur leidenschaftlicher Surfer, du bist ja eigentlich ein viel besserer, viel erfolgreicher Läufer. Deswegen kleines Laufquiz für dich. Ich war neulich hier im Hamburger Volkspark laufen. Rate mal, welchen Promi ich gesehen habe. Wer kam mir laufend entgegen? Es ist jetzt nicht der 1A-Promi, vielleicht eher so ein BCDE-Promi, aber vielleicht kennst du ihn ja. Er trug einen Trainingsanzug und da war so ein, war das die Raute? Da war so ein Vereinswappen auf der Brust. Ich glaube, es war die Raute.
Dann war es wahrscheinlich entweder Bruno Labbadia oder Rodolfo Esteban Cardoso oder Klaus Costa.
Nein, es war Erik Huber. Es war Erik Huber, der Finanzvorstand des HSV. Mit zwei anderen Menschen, vielleicht aus der Geschäftsstelle, kam er mir laufend und schnaufend entgegen. Die anderen beiden konnte ich nicht identifizieren, aber er war es, Erik Huber. Und der ist ja im Saarland geboren, ne? Und das Saarland ist ja gar nicht so weit von Luxemburg entfernt. Was für eine geile Überleitung, ne? Aber ich will jetzt gar nicht so vorpreschen. Wir waren natürlich, oder ich war in Luxemburg. Wir müssen über dieses Länderspiel sprechen und natürlich auch über das, was sich da gestern Abend in Leipzig ereignet hat. Hast du noch ein Thema, über das du unbedingt sprechen möchtest? Vielleicht über kulinarische Spezialitäten in Kapstadt oder bist du bereit für Fußball?
Ich bin bereit für Fußball und du merkst, ich bin auch gut aufgelegt, weil auch das ist natürlich dann der Podcast, den wir immer so wunderschön Woche für Woche an den Start bringen. Das ist natürlich auch der Unterschied zwischen dem Hamburger SV und Greuther Fürth. Ne, beim HSV kann man sagen, in der Finanzabteilung läuft es, bei Greuther Fürth glaube ich eher weniger, ne?
Ist das so? Weiß ich gar nicht. Haben die ein Defizit, ein großes Finanzloch, eine Finanzlücke?
Ja, ein historisches Rekordminus haben sie da jetzt irgendwie gerade hingelegt. Ja, also
Auweia.
Also diese große Sonderfolge zu Greuther Fürth wird sich heute zu 100% um die Finanzen drehen. Nee, du bist in Luxemburg gewesen, ausschließlich exklusiv nur für Anstoß und hast bestimmt einiges mitgebracht, was möglicherweise viele ja auch an den Rundfunkgeräten verfolgt haben. Aber gibt es noch so ein paar Behind-the-Scenes-Eindrücke oder ist es im Prinzip das, was wir alle gesehen haben, dass man am Freitag noch dachte, so okay, selbst wenn ihr euch für die Fußball-Weltmeisterschaft qualifiziert, ist natürlich die Frage, gegen wen wollt ihr denn da eigentlich gewinnen? Um dann aber natürlich dieses gedanklich negative Kartenhaus, was man dann aufgebaut hatte, ja gestern wieder einzureißen.
Ja, ich glaube, es macht jetzt nach dem Auftritt gestern wenig Sinn, nochmal die vor allen Dingen ja schlechte erste Halbzeit am Freitag in Luxemburg zu analysieren, weil gestern ist ja viel Gutes passiert. Aber so ein paar Behind-the-Scenes-Eindrücke aus Luxemburg, bevor wir dann natürlich auch über das Spiel Deutschland gegen die Slowakei reden, kann ich gerne noch auskippen. In Luxemburg ist der ÖPNV, der öffentliche Personen- und Nahverkehr, kostenlos. Hast du das gewusst? Man kann da Bus fahren und Straßenbahn und zahlt nichts dafür.
Nee, das habe ich nicht gewusst, aber ja, das ist natürlich sehr fortschrittlich im wahrsten Sinne des Wortes. Ja, ich finde, es ist an der Zeit, das in Deutschland auch überall einzuführen.
Hast du das denn auch ausgekostet? Ich habe das ausgekostet. Ich hätte jetzt von dir erwartet, dass du sagst, aber wieso, das ist doch in Hamburg auch so. Ich mache das auch immer so in Hamburg. Aber den Gag hast du jetzt liegen lassen.
Ja, das stimmt.
Ja, nee, ich bin da Bus und Bahn gefahren oder Straßenbahn, logischerweise. Aber daran erkennt man, wir haben ja in der vergangenen Anstoßfolge im Quiz in der Kultrubrik der einen überrascht den anderen auch über Luxemburg gesprochen. Und da habe ich ja gesagt, dass Luxemburg das Land ist mit dem höchsten Pro-Kopf-Einkommen weltweit. Dem Land geht es so gut, dass die Leute da ja kostenlos durch die Gegend kutschiert werden, wenn sie in den Bus steigen oder wenn sie die Straßenbahn nutzen. Und am Flughafen in Luxemburg, das habe ich so auch noch nie gesehen, da gab es so eine Station. Du kennst ja Stationen, an denen man seine Handys aufladen kann, ne? Oder ja, seine digitalen Endgeräte aufladen kann. Ja. Und da gab es eine Station, da konntest du das auch noch mit ein bisschen Sport verbinden. Da saßen Menschen, die haben in die Pedale getreten und dann ist halt Strom erzeugt worden. Und mit diesem Strom konnten sie ihre digitalen Endgeräte aufladen. Und da drüber stand der Slogan Recharge Your Energy. Ich habe sowas noch nie gesehen, aber du bist ja in der Welt, in der großen weiten Welt noch viel häufiger unterwegs als ich. Hast du sowas schon mal gesehen?
Ja, ich habe natürlich also alles, was auf dieser Welt irgendwo zu Hause ist, schon mal gesehen, in den Händen oder unter der Pedale gehabt. Nee, habe ich tatsächlich noch nicht gesehen, aber was ich wiederum kenne von Veranstaltungen, das ist häufig bei so Corporate-Veranstaltungen, wenn jetzt, ich sage immer mal, ein großer Lebensmittellieferant oder ein Supermarkt irgendwo Partner ist, wir können von mir aus auch Rewe sagen, die haben, und das habe ich jetzt erst im vergangenen Sommer kennengelernt, die haben dann teilweise Smoothie-Bikes, also das, was du in Verbindung mit dem Wiederaufladen des Telefonendgeräts gerade eben geschildert hast, das kenne ich, indem du große Mixer vorne auf den Lenker stellst, einspannst und mit dem Beginn des Tretens dreht sich dann diese Mixerschraube und zerkleinert das, was du vorher reingetan hast und so kannst du dir dann tretenderweise deinen eigenen Smoothie mixen. Also das kannte ich, aber das mit dem Wiederaufladen ist natürlich auch recht schön.
Die haben die Idee bestimmt aus Luxemburg. Eine Beobachtung ja noch, Jeff Strasser ist ja luxemburgischer Nationaltrainer, der war früher in der Bundesliga in Kaiserslautern und in Gladbach als beinharter Innenverteidiger aktiv. Und der spricht drei Sprachen fließend. Also in Luxemburg wird ja dieser Luxemburger Dialekt gesprochen. Du hast das ja letzte Woche auch nochmal erwähnt, weil dein Schwager ja Luxemburger ja ist. Dann wird dort Französisch gesprochen und dann wird da Deutsch gesprochen. Und auf der Pressekonferenz war das sehr interessant. Da wurde dann Jeff Strasser auf Deutsch befragt. Dann hat er die Frage in perfektem Deutsch beantwortet. Dann war da ein luxemburgischer Journalist oder logischerweise mehrere, die haben ihn dann halt in dieser Landessprache befragt und dann hat er halt in dieser Landessprache geantwortet, die man übrigens auch ganz gut verstehen kann. Also ich will nicht sagen jedes Wort, aber sie ist dem Dialekt, der im Saarland gesprochen wird, gar nicht so fern. Und dann wurde er auch auf Französisch befragt und dann hat er halt in fließendem Französisch geantwortet. Das fand ich sehr beeindruckend. Also nicht nur seine Spieler, sondern auch Jeff Strasser, der luxemburgische Nationaltrainer, hat mich sehr beeindruckt am vergangenen Freitag. Und dann habe ich noch eine Beobachtung. Das war am Donnerstag, also als die Reise so richtig losging, losging oder bevor sie so richtig losging, ich bin von Hamburg nach Frankfurt geflogen und dann von Frankfurt weiter nach Luxemburg geflogen und dann saß ich da so am Gate auf dem Frankfurter Flughafen und habe natürlich die letzten Anstoßfolgen nochmal nachgehört, um die Zeit zu vertreiben. Und dann kamen da Menschen vorbei.
Und wollten Autogramme von dir.
Ja, das sowieso, das hätte ich jetzt nicht noch extra erwähnt, das ist ja an jedem Flughafen so, vor allen Dingen in Frankfurt, am größten deutschen Flughafen, passiert mir das regelmäßig. Nein, da kamen Menschen vorbei, die trugen so eine kurze Hose und da dachte ich so, hey, das ist aber komisch, kurze Hose, so warm ist das doch gar nicht. Und dann habe ich da mal ein bisschen genauer angeguckt, das sind gar keine kurzen Hosen, das sind ja Röcke. Dann habe ich halt weitergehört. Und dann guckte ich da nochmal genauer hin, weil immer mehr dieser Menschen kamen. Das sind ja keine normalen Röcke, das sind ja Schottenröcke. Und die sehen ja auch alle ganz lustig aus. Und, oh guck, die haben ja auch teilweise das Trikot der schottischen Nationalmannschaft an. Und dann waren das bereits am Donnerstag ganz viele schottische Fans, die über Frankfurt, das habe ich dann erstmal nachgeguckt, nach Athen geflogen sind, weil Schottland hat in Griechenland in der WM-Qualifikation gespielt. Und das waren ganz schön viele am Donnerstag, denn das Spiel war erst am Samstag. Ich habe jetzt nicht gesehen, wie viele Schotten in Athen da gewesen sind. Ich habe nur gesehen, dass Schottland das Spiel 2-3 verloren hat, nach 0-3 Rückstand ist es am Ende nochmal spannend geworden. Aber schon am Donnerstag waren die ersten Schotten über Frankfurt nach Griechenland unterwegs und natürlich ganz klassisch im Schottenrock. Ich mag die Schotten und ich hoffe, dass sie es noch irgendwie zur WM schaffen.
Und das war natürlich dann auch der Unterschied, also das, was du gesehen hast, war der große Unterschied zu den Hells Angels, weil die Hells Angels sind ja eine Rockerbande und das war ja eine Röckerbande, ne?
Ja, genau. Und zwar eine sehr, sehr friedliche. Ohne Motorräder. Ja. Einfach nur mit leichtem Gepäck und natürlich dann auch dem klassischen Kilt. Ja, so, Luxemburg. müssen wir, glaube ich, nicht weiter erwähnen, weil die Nationalmannschaft ja gestern in Leipzig gegen die Slowakei mit 6-0 gewonnen hat. Und uns Journalisten wird ja ganz oft vorgeworfen, also auch aus dem Kreis der Nationalmannschaft. Wir würden alles schwarz oder weiß betrachten. Entweder ist alles sehr gut oder alles ist sehr schlecht. Es gäbe keine Grauzone mehr. Das ist ja so ein oft geäußerter Vorwurf. Ich möchte mich an dieser Stelle mal so ein bisschen in der Grauzone bewegen. Also das Spiel in Luxemburg, das war nicht gut. Das war sogar sehr schlecht. Das hätte auch mit etwas Pech eine Blamage werden können, wenn zum Beispiel Leon Goretzka gelb-rot gesehen hätte und Deutschland in der zweiten Halbzeit dann vielleicht mit 10-11 weitergespielt hätte. Das Spiel gestern war sehr, sehr gut. Aber ich würde jetzt nicht darin einstimmen, was Nico Schlotterbeck gestern vor dem ZDF-Mikro gesagt hat. Der hat nämlich gesagt, wir können jeden auf der Welt schlagen und wir fahren dahin, also zur WM, um Weltmeister zu werden. Das spricht natürlich für seinen Ehrgeiz, aber ich glaube auch nicht, dass Deutschland so gut ist, dass es jetzt jede Mannschaft auf der Welt schlagen kann. Es gab ja im Juni in der Nations League Niederlagen bei dem Final Four Turnier gegen Portugal und gegen Frankreich. Es gab im März noch ein Spiel gegen Italien in Dortmund. Das ging nach 3-0-Führung 3-3 aus. Italien ist jetzt in den Playoffs, also auch keine Weltklasse-Mannschaft. Und England ist eine Weltklasse-Mannschaft, die hat nämlich in der Qualifikation alle 8 Spiele ohne Gegentor gewonnen, also 8 Siege ohne Gegentor, richtig stark. Und die Slowakei ist eben auch nur die Nummer 46 oder 47 der Weltrangliste. Und in Luxemburg, da gebe ich dann Nico Schlotterbeck vielleicht auch recht, war es so ein bisschen wie in der ersten Runde des DFB-Pokals, wenn der Außenseiter über sich hinauswächst. Solche Spiele, das können wir jedes Jahr im August beobachten, gibt es immer mal wieder. Deswegen will ich jetzt mal so ein bisschen die Grauzone besetzen hier und Schlotterbecks Euphorie so ein bisschen abdimmen, aber auch die Kritik nach dem Luxemburg-Spiel so ein bisschen relativieren und entkräften. Wie siehst du das denn? Du hast die Spiele ja auch verfolgt.
Ja, also erstmal, wenn man sowas hört wie wir fahren da mal hin und können da im Prinzip jeden schlagen, dann muss ich natürlich sofort an Bernd Hoffmann denken, vor dem Derby gegen Werder Bremen, der gesagt hat, wir werden da mal hinfahren und ordentlich aufmischen. Also ich glaube, da kriegt man irgendwie immer so einen Phantomschmerz, wie man vielleicht auch den Phantomschmerz bekommt. Wenn du von einer Grauzone sprichst, dann zucken natürlich die Graugänse von Katar irgendwo auch noch ein bisschen mit. Aber was ich mir überlegt habe, also jetzt natürlich hast du dann auch wieder dieses Spiel, in dem es dann läuft und der Treffer dann fällt und dann fällt der nächste Treffer und spätestens nach dem 3-0 geht das Spiel dann natürlich in eine Richtung und dann hast du diesen Rausch und dann kannst du natürlich auch befreit aufspielen und so weiter und so fort und das sind ja auch dann so diese Mechanismen oder beziehungsweise, ja, das ist dann dieser Flow, der dann so entsteht und am Ende hast du dieses Ergebnis und denkst dir dann so, okay, come on, wer soll uns denn eigentlich schlagen? Aber so ist es ja eben nicht natürlich immer, weil genauso hast du dann so ein Spiel wie gegen Luxemburg und genauso kann es natürlich auch mal sein, dass du dieses Spiel hast wie im Hinspiel gegen die Slowakei, wo einfach überhaupt nichts funktionieren möchte und dann der Underdog oder der Außenseiter dann eben vielleicht auch durch ein bisschen Zufall oder ein bisschen Spielglück in Führung geht. Und dann ist natürlich die Frage, wie kannst du darauf reagieren? Und ich habe mir Gedanken gemacht, wenn man sich dieses Konstrukt der deutschen Fußballnationalmannschaft anguckt, natürlich würde man immer sagen, man hat total viel Erfahrung, auch im Kader, fängt man bei Oliver Baumann an auf der Torhüterposition oder natürlich auch bei Josua Kimmich, der dann irgendwo zwischen Sechs- und Rechtsverteidiger hin und her wandert und natürlich diese gesamte Erfahrung mitbringt. Aber dieser Tage ist auch nochmal bei Instagram, glaube ich, war das ein Reel hochgeploppt, zumindest in meine Timeline. Das waren die Abschiedsworte von Thomas Müller damals nach der WM in Katar, als er im Prinzip gesagt hat, so da hat er dann irgendwie nochmal in der Kabine, nachdem die deutsche Fußballnationalmannschaft ausgeschieden war, sein Wort an alle Mitspieler gerichtet und gesagt hat, so ja, hier und stolz und dies und das. Dann hast du eben auch nochmal in diese Kabine gucken können. Und ich glaube, dass gerade im Mittelfeld, und das haben wir jetzt ja auch gerade in England beim FC Liverpool bei Florian Wirtz festgestellt, ich glaube, Florian Wirtz ist, ich glaube, da müssen wir gar nicht drüber diskutieren, ein herausragender Fußballer. Aber ich glaube, ein Florian Wirtz ist im Mittelfeld eben noch kein Führungsspieler. Das heißt, genau in diesen Passagen, wenn es denn eben mal nicht so läuft, ich glaube, wenn du sozusagen reinkommst und die deutsche Fußballnationalmannschaft 4:0 führt, dann ist das 5:0 oder 6:0, das ist nicht das Schwierige. Das Schwierige ist eben, wenn es dann eben aber einfach mal nicht läuft, dann denke ich halt so an Toni Kroos, ne, dass du dann jemanden hast, in Anführungsstrichen, dem du dann die Verantwortung übertragen kannst. Und ich glaube, das wird das Entscheidende sein auf dem Weg zum Erfolg der deutschen Fußballnationalmannschaft, dass du vor allen Dingen auch, wenn Josua Kimmich auf der Rechtsverteidigerposition hinten spielt, im Spielaufbau, sicherlich wird er auch mal mit nach vorne kommen, aber dass du genau auf diesen Positionen 6, und wir haben da im Prinzip ja auch noch keine Stammformation gefunden auf der 6 und natürlich auch davor, das, was man übrigens bei Leroy Sané ja auch lange kritisiert hat, dass das eben auch ein Spieler ist, der sich häufig vor der eigenen Verantwortung versteckt und wie gesagt, Florian Wirtz ist es auch nicht und auf der anderen Seite von Nick Woltemade kann man es sogar noch gar nicht erwarten. Ich glaube, genau auf diesen Positionen wird es total wichtig sein, einen Führungsspieler zu haben für genau den Fall, dass es mal holprig losgeht oder dass du vielleicht ja auch nach einer Ecke, nach einer Standardsituation früh in Rückstand gerätst. Damit meine ich jetzt so 5., 8., 15. Spielminute, 20. Spielminute und dir gelingt vielleicht vor der Pause auch noch nicht den Ausgleich, hast vielleicht auch mal eine gute Chance, triffst aber nur entweder das Außennetz oder den Pfosten. Aber ich glaube, genau für solche Situationen braucht die deutsche Fußballnationalmannschaft noch einen größeren Rücken. Und das ist, glaube ich, das, was entscheidend sein wird.
Du hast ja gerade die 6 angesprochen. Also Julian Nagelsmann hat jetzt zweimal mit Alexander Pavlovic und Leon Goretzka auf dieser Doppel-6 beginnen lassen. Das scheint bei ihm momentan das Duo zu sein, das die Nase vorne hat. Felix Metscher wäre die Nummer 3. Aber auch Angelo Stiller, den er ja überraschend nicht nominiert hatte, ist noch im Rennen. Das hat er auch gestern nochmal bestätigt. Und gestern, um da jetzt mal so ein bisschen in die Analyse des Slowakei-Spiels zu gehen, das hat der Christoph Kramer am ZDF-Mikro gut beschrieben, war es tatsächlich so, dass die Deutschen das Spiel sehr früh in die Hälfte des Gegners verlegt haben. Und deswegen kam die Slowakei gar nicht dazu, die deutsche Mannschaft hoch zu pressen und sie vor Probleme zu stellen, wie das ja Luxemburg in der ersten Halbzeit am Freitag hervorragend gemacht hat. Da mussten immer die beiden Innenverteidiger den Ball hin und her spielen, dann die Außenverteidiger. Die Deutschen sind da gar nicht aus dem ersten Drittel rausgekommen. Und diese Gelegenheit hatte die Slowakei gar nicht, weil die Deutschen auf Anhieb das Spiel in die gegnerische Hälfte verlegt haben. Ich möchte jetzt übrigens, weil ich ein paar Spieler gestern sehr gut fand, eine Weltpremiere hier machen in diesem Podcast. Du kennst doch von Online-Portalen oder von Sportzeitschriften immer so diese Spielerzeugnisse. Ja. Ne? Da gibt es dann immer Noten. Die Noten werde ich jetzt nicht vergeben, aber da gibt es ja hinter jedem Namen, hinter jedem Spieler dann so ein kleines Zeugnis, also in schriftlicher Form. Ich habe mir ein paar Spieler rausgepickt für das Anstoß-Spielerzeugnis. Ich habe jetzt leider nicht die Zeit gehabt, noch einen musikalischen Opener für diese einmalige Rubrik zu produzieren. Aber bist du bereit für mein Anstoß-Spielerzeugnis?
Okay, warte mal ganz kurz, dann bekommst du jetzt live deinen Opener. Das Anstoß-Spielerzeugnis. Giftblätter von Michael Augustin.
Sehr gut, das gefällt mir. Also, es geht los mit Josua Kimmich. spielt selbst verletzt noch besser als alle anderen Rechtsverteidiger, die wir in Deutschland haben. Seine Flanken sind zum Einnicken, nicht zum Einschlafen. Den fand ich gestern richtig gut. Und der hat in Luxemburg gefehlt, selbst gegen die Nummer 97 der Weltrangliste. Nick Woltemade, wir erinnern uns, der hat gegen Nordirland getroffen, gestern das erste Tor Big geschossen, Nick. Zwei Treffer in Luxemburg erzielt. Genau, Big Nick. Für Big Nick ist keine Kleidergröße zu groß. Big Nick und die XXL-WM könnten noch perfekter passen als Heidi Klum und ihre Halloween-Kostüme.
Stark.
So, Leroy Sané, der hat ja auf Bewährung gespielt, ne? Hat, finde ich, eine gute zweite Halbzeit in Luxemburg gespielt, hat gestern zwei Tore geschossen und ist wieder voll dabei. Leroy Sané, mein Zeugnis klingt so, wie eine Teenager-Liebe früher auf dem Schulhof. Wenn man sie mal zwischendurch ignoriert, kommt sie plötzlich wieder um die Ecke und alles fühlt sich total schön an. So war es gestern bei ihm. Florian Wirtz, der hat ja in Luxemburg auf ganzer Linie enttäuscht. Gestern war das anders. Florian Wirtz, in Luxemburg auf dem Niveau von Düdeling und Differding gegen die Slowakei so wichtig wie ein Regenschirm im Hamburger Herbst. Man könnte aber auch sagen, gegen die Slowakei so wichtig wie ein Stürmer für den FC St. Pauli. Das könnt ihr euch jetzt aussuchen. Und hinten raus noch Riedle Baku und Assan Ouedraogo, die Leipziger Spieler, die Heimscheißer machen sich nicht in die Hose, sondern knallen der Slowakei die Buchse, die Hütte voll. Es ist Liebe auf den ersten Kick.
Stark.
Das war mein Anstoß-Spielerzeugnis. Willst du nochmal eben die Rubrik abbinden, den Abbinder, ja, einmal hier live einsprechen?
Das war Anstoß-Spielerzeugnis. Giftblätter mit Michael Augustin.
Stark. Ja, so habe ich das gestern gesehen.
Das war wirklich sehr, sehr schön. Und ich meine, es EM-te natürlich auch gestern ein bisschen, weil das kennen wir ja natürlich von Julian Nagelsmann, dass er dann ja gerne immer in den jeweiligen Städten die Spieler, die dort auch bei den Vereinen zu Hause sind, spielen lässt. Und so war es natürlich auch ein bisschen bei Riedle Baku, ne?
Ja, und bei Assan Ouedraogo vor allen Dingen, ne? Also Riedle Baku kam ja dann für Kimmich, weil Kimmich ja gehandicapt mit einer Kapselverletzung im Sprunggelenk in diese Partie gegangen ist. Aus diesem Grund hatte er ja auch noch am Freitag in Luxemburg gefehlt und er begann ja Baku auf der rechten Abwehrseite. Aber Ouedraogo, der ja auch erst 19 ist, ihm dann bei dem Spielstand noch reinzuschmeißen, der hat er, glaube ich, noch nicht mal zwei Minuten dann mit seinem zweiten Ballkontakt sein erstes Länderspieltor
erzielt. Das fand ich gut. Und bleiben Sie mit den Augen bei Ousan Ouedraogo. 111 Sekunden auf dem Platz. Gibt's ja gar nicht. Gibt's ja doch.
Glaubst du, dass, wenn das Spiel in Köln stattgefunden hätte, wäre Said Elmala in die Rolle von Assan Ouedraogo geschlüpft und hätte da seinen Einsatz bekommen und da möglicherweise sein erstes Tor für Deutschland erzielt?
Das ist eine spannende Geschichte, da möchte ich auch in jedem Fall noch drüber sprechen. Ich glaube...
Ja, können wir doch jetzt machen.
Ja, genau, das hatte ich auf jeden Fall noch auf dem Zettel. Ich glaube irgendwie nicht. Und da gab es auch noch eine Zuschrift, da gab es auch eine Mail von den Stussis, die auch gesagt haben, ja, hier Julian Nagelsmann scheint ja eure Folge gehört zu haben. Das war, bevor er dann wieder in die U21 abgeschoben wurde. Und das finde ich übrigens... Das finde ich wirklich ganz, ganz schwierig, das so zu machen, weil wir reden ja immer wieder über den Druck und natürlich auch so das, was auch, finde ich, selbstverständlich ist. Also nicht nur Druck für Spieler oder vielleicht auch Lebensveränderungen, wenn Menschen aus anderen Kontinenten in neue Kontinente kommen. Und ich habe da ja, komme ich jetzt auch gerade drauf, vor rund einem Jahr oder vom guten halben Jahr habe ich doch mal für den Kapstadt-Podcast, den ich mache, und ich hatte ja auch, glaube ich, Ausschnitte davon mal mitgebracht, für der eine überrascht den anderen, hier von diesem Township-Projekt Young Bafana. Und da ging es halt irgendwie auch darum, warte mal ganz kurz, so, muss einmal ganz kurz...
Jetzt ist er weg. Was macht er? Wahrscheinlich bückt er sich gerade und macht die Schuhe zu.
So, da war ich einmal ganz kurz weg. Jetzt bin ich wieder da. Genau, jetzt bin ich wieder da. Für dieses Township-Projekt habe ich ja auch mal, da ging es darum, Township-Projekt holt Kinder aus den Townships, gibt ihnen durch Trainings geregelte Arbeitszeiten und oder Tagesabläufe, und manche Fußballer schaffen es dann auch, weiß ich, in die zweite Liga oder in die erste Liga oder nach Amerika oder wo auch immer hin. Was ich nur damit sagen will, das größte Hindernis ist häufig die interkulturelle Anpassung, weil entweder ist es auch mal plötzlich total kalt oder auch die kulturellen Eindrücke, Menschen lachen über unterschiedliche Dinge, Menschen essen unterschiedliche Dinge, du wirst erstmal angeguckt, wenn du vielleicht der einzige Schwarze bist in der U-Bahn oder so, oder weil es halt irgendwie zu Hause in deinem Land eher so ist, dass es vielleicht nur einen Weißen in der Nicht-U-Bahn gibt oder draußen auf dem Fahrrad. Was ich nur damit sagen will, ist, es prasselt ja auf diese jungen Menschen, die dann plötzlich auch mal mit Millionen Gehältern kolportiert werden, in Verbindung gebracht werden, prasselt ja unfassbar viel ein. Und ich glaube, es ist halt total schwierig, ganz generell, das alles so zu reflektieren. Damit muss man ja gar nicht immer sagen, auf dem Boden der Tatsachen zu bleiben. Aber es prasselt ja wirklich viel auf dich ein und du hast im Prinzip die Möglichkeit, mit nur einem Vertrag nicht nur komplett ausgesorgt zu haben, sondern weiß nicht, deine gesamte Familie irgendwie auch abgesichert zu haben und so weiter und so fort. Das heißt, wenn du etwas kurzfristig erreichst, bedeutet das ja einen riesengroßen Meilenstein. Und jetzt, wie ich finde, einen Said El Mala zu nominieren, um ihn dann wieder zu streichen, um ihn dann wieder sozusagen ohne Einsatz wieder nach Hause zu schicken, das ist natürlich auch etwas, wo wir das nicht vergessen dürfen, was ein 19-Jähriger auch erst einmal verknapsen muss, also erstmal verarbeiten muss.
Aber er hat ihn nicht nach Hause geschickt. Das ist ein entscheidender, großer Unterschied. Er hat ihn nach Tiflis geschickt, nach Georgien.
Ja.
Denn da spielt heute Abend die deutsche U21 um 18 Uhr. Und es ist so,
du kannst
dass
nicht
die deutsche
tiefer fallen als nach Tiflis, ne?
Ja, aber in dem Fall es klingt komisch, aber das hatte Nagelsmann, heute ist Montag, vor einer Woche schon, als sich die Nationalmannschaft auch in Wolfsburg auf diese beiden Spiele vorbereitet hatte, angekündigt, dass das passieren könnte. Also El Mala sollte genau wie Ouédraogo reinschnuppern, sich mal so ein bisschen zurechtfinden im Kreis der A-Nationalmannschaft. Nagelsmann wollte die beiden beobachten und El Mala hat sich da offenbar auch ganz gut präsentiert im Training. Aber es ist ja so, dass die deutsche U21-Nationalmannschaft sich auch in der EM-Qualifikation befindet. Da gibt es eine Sechsergruppe. Momentan ist Deutschland nach 4 Spielen nur Tabellenzweiter, hat 3 Punkte Rückstand auf den Tabellenführer Griechenland. Und ich glaube, wenn ich richtig informiert bin, der Erste oder die Ersten qualifizieren sich direkt und die Zweiten müssen dann auch in die Playoffs. Georgien ist Vierter. Also die brauchen schon auch ihre Leistungsträger, die besten Spieler. Und deswegen kann ich es schon auch verstehen, dass Nagelsmann gesagt hat, okay, El Mala geht zurück zu U21. Er spielt ja links außen, also auf der Wirtsposition. Und wenn du Wirtz jetzt nicht rausnehmen willst, wenn der nicht verletzt ist, dann brauchst du nicht zwingend El Mala, zumal es ja auch noch andere Alternativen auf dieser Position gäbe. Kevin Schade wäre eine, der kam ja dann auch zwar nicht für Wirtz, aber in Luxemburg am Freitag für jemanden anderen rein. Ouédraogo hätte möglicherweise da auch spielen können. Also die Position war mehr als nur einfach besetzt und deswegen kann ich es schon verstehen, zumal es auch nicht so überraschend kam. Das hat der Nagelsmann nämlich wahrscheinlich parallel zur Aufzeichnung unserer letzten Folge in Wolfsburg schon angekündigt, dass das passieren könne.
Also, dass ich das ja sportlich nachvollziehen kann, ist ja völlig klar. Aber da sind wir ja wieder genau bei diesem Unterschied zwischen dem Sportlichen und dem, was aber auf diesen Menschen einprasselt. Und es war ja so, dass das ja schon vorher durchgesickert war, dass Julian Nagelsmann El Mala nominieren würde, noch bevor er Ozan Ouédraogo nachnominiert hat. Und dass du dann aber den du nachnominiert hast, sozusagen behältst und du dann als vorher schon feststehender Nominierter dann wieder nach Hause oder beziehungsweise nach Tiflis geschickt wird. Sportlich kann ich das total verstehen, aber diese sportliche Ausgangssituation, die gab es ja auch schon vor der Nominierung. Und damit will ich nur sagen, Julian Nagelsmann, finde ich, hätte da durchaus ein bisschen sensibler sein können, wenn es das überhaupt in diesem Geschäft gibt, weil dann sagt doch, okay, möglicherweise, das weißt du ja auch als Nationaltrainer vorher, möglicherweise braucht die U21-Nationalmannschaft, siehe
Lennart. Aber das hat er gesagt, das hat er letzte Woche Montag gesagt. Wirklich, das hat er in Wolfsburg genauso gesagt.
Ja genau, in Wolfsburg, aber dann nominier ihn doch gar nicht erst für dieses Trainingscamp da in Wolfsburg, sondern dann lass den doch einfach bei der U21 und triff dich doch.
Ah, das sehe ich anders.
Triff dich doch mal mit dem privat und ich weiß es nicht. Also ich glaube jetzt auch nicht, dass Said El Mala komplett gebrochen ist, aber ich glaube einfach, dass das so dir nur bedingt etwas hilft, weil ich meine, du willst natürlich, das ist doch völlig klar, stell dir vor, du bist 19, Michael Augustin und alle um dich herum, damals beim TSV Fredenbeck oder wie sie heißen,
VfL
Fredenbeck, sind alle 25 und dann sagt der Trainer, sieh hier am Wochenende, wir haben so ein bisschen Verletzungspech, jetzt kommt der 19-jährige Michael Augustin mal mit und dann darfst du da mit den Großen trainieren und willst dich zeigen und fühlst dich trotzdem natürlich nicht automatisch zugehörig, sondern denkst, okay, das ist der große Florian Wirtz, das ist der teuerste Spieler, der aus der Bundesliga jemals weggewechselt ist, da ist irgendwie der und der, da ist der, bei dem man Schlagring und Pfefferspray gefunden hat und das ist der und der und der und der. Und
dann über den reden wir auch noch gleich.
Und dann an Tag 2 heißt es ja aber trotzdem, ob du es jetzt irgendwie als Ehre empfindest, dabei gewesen zu sein oder nicht, heißt es ja trotzdem, so nach dem Motto, du bist jetzt nicht mehr dabei. Und es fühlt sich doch trotzdem so an, aus der Sicht des Spielers, als hättest du es nicht geschafft. Weil du es ja unterm Strich auch nicht geschafft hast. Und dann sagst du wieder, tschüss Karim, tschüss Josua, tschüss Oliver, tschüss Felix und auch tschüss Assan. Ich fahre dann jetzt mal nach Tiflis zu den Kleinen. Und das, finde ich, hätte man ihm ersparen müssen. Nicht nur können, sondern müssen.
Sehe ich tatsächlich ganz anders. Er war ja dabei in Luxemburg. Das Spiel war am Freitag. Er war also insgesamt, wenn wir den Samstag noch dazu zählen, 6 Tage bei der Nationalmannschaft. Und es ging für Nagelsmann ja auch darum, den Spieler kennenzulernen. Er wollte ja auch beobachten, wie bewegt er sich in dieser Gruppe mit den großen Namen, mit Josua Kimmich, mit Florian Wirtz, mit Jonathan Tah und wie sie alle heißen. Und Nagelsmann hat auch bei der Abschlusspressekonferenz vor dem Luxemburg-Spiel beschrieben, wie erfrischend El Mala gewesen sei. Und freundlich er auch gewesen sei, als dann Assan Ouedraogo nachkam. Dem hat er alles gezeigt und hat ihm quasi das Hotel so ein bisschen vorgestellt. Da musst du hingehen, wenn du dieses brauchst. Da musst du dich erkundigen, wenn du jenes brauchst. Also das hat Nagelsmann so ganz charmant, ganz unterhaltsam beschrieben. Und er hat ihn vor allen Dingen auf dem Trainingsplatz beobachtet, weil darum geht es ja dann im Kern bei einer Fußballmannschaft, wie sich die Spieler auf dem Platz zeigen, wie sie sich bewegen und vor allen Dingen, welche Leistung sie erbringen. Und das konnte er alles in diesen knapp 6 Tagen sehen. Und dann war klar, die Notwendigkeit bei der Nationalmannschaft, bei der U21-Nationalmannschaft ist da, El Mala spielen zu lassen. Das ist ja ganz anderen Spielern auch schon passiert. Und ich finde, das Recht muss sich ein Bundestrainer rausnehmen dürfen. Er hat ja El Mala kennengelernt. Er ist jetzt zwar ohne Einsatz zurückgefahren, aber er wird ja, wenn er die Dinge, die in seinem Hausaufgabenheft stehen, erfüllt, wiederkommen. Und da steht, das ist ja auch das, was ihm sein Trainer beim 1. FC Köln, Lukas Kwasniok, aufgetragen hat. Er muss ein bisschen stärker werden bei der Arbeit gegen den Ball. Also er muss mehr arbeiten, wenn er nicht den Ball hat, vor allen Dingen nach Ballverlusten. Und ich bin mir sehr sicher, dass Nagelsmann ihn wieder nominieren wird, wenn sich seine Karriere weiter so entwickelt. Ich habe in der vergangenen Woche ja auch gesagt, man muss da schon auch ein bisschen vorsichtig sein. Ein Spieler, der erst zu dem Zeitpunkt der Nominierung waren es 9, der erst 9 Bundesligaspiele hat, gleich zur Nationalmannschaft zu berufen. Für diese Nominierung hatte sich Nagelsmann entschieden. Das kann man, finde ich, kritisieren. Aber wenn er dabei ist, dann kann man ihn nach 6 Tagen weiterziehen lassen oder wegschicken. Er war ja zumindest mal auch bei den kompletten Abläufen eines Länderspiels dabei. Deswegen sehe ich das nicht ganz so kritisch wie du an dieser Stelle.
Also du sagst im Prinzip, Said El Mala ist wie guter Tee. Denn wir wissen ja, guten Tee muss man ziehen lassen, ne?
Ja, genau. Guter okay. Ostfriesentee. Ja, guter das Ostfriesen. Ist der beste Tee. Ja. Das kann ich sagen, weil ich mit einer Ostfriesin verheiratet bin.
Das ist sehr gut. Sowieso. Aber ja, okay. Da haben wir, glaube ich, dann unterschiedliche Meinungen, weil ich denke mir irgendwie, es ist immer so leicht zu sagen, so, ne? Dieses, das sind ja alles nur Stars und das sind ja eben nicht nur alles nur Stars. Also natürlich sind sie hoch bezahlt und jeder kennt sie, aber dahinter stecken ja auch häufig Menschen und wie gesagt, vielleicht ist er auch so stark und kann das richtig einordnen. Auf der anderen Seite glaube ich, jeder, der einen entsprechenden Ehrgeiz eines Leistungssportlers hat, der empfindet das ja trotzdem als Niederlage. Würde ich auch machen. Also wie gesagt, wenn du, ich kann dir zum Beispiel auch sagen, ich kenne eine Geschichte von einer Leistungssportlerin, die im Prinzip für 72 Stunden sich für Olympia qualifiziert hatte. Und dann hat sich aber am Ende, weil da dann noch ein weiteres Rennen war mit einer anderen Zeit, einer Leichtathletin, sich die andere Leichtathletin sozusagen noch eine bessere Zeit erlaufen. Und die Athletin, von der ich spreche, war auch schon bei der Einkleidung und so. Und dann sagst du ja auch nicht irgendwie so, ja, okay, dann ja, dann halt irgendwie doch nicht. Und dann habe ich da mal reingeschnuppert und dann war ich mal für 72 Stunden dabei. Sondern dann bricht natürlich eine Welt zusammen. Ist in diesem Fall natürlich ein hinkender Vergleich, weil noch wird er weitere Chancen bekommen.
Ja, weil Olympia
bekommen.
Kommt ja erst noch. Das Olympia für Said Elmala und für alle anderen Nationalspieler wäre dann ja die WM 2026. Und für die kann er sich ja noch qualifizieren.
Ich glaube übrigens, da haben wir noch gar nicht drüber gesprochen, es gibt ja kein Überangebot auf der Linksverteidigerposition, sondern der David ist ja natürlich auch so ein bisschen der Raumfüller auf links. Ich weiß auch, dass Julian Nagelsmann viel von ihm hält, weil er sagt, so diese Flanken, die er treten kann, gerade natürlich noch zu Füllkrug-Zeiten, als da vorne so ein Brecher drin war, die kann in Anführungsstrichen nur er oder die kann er besonders gut. Aber dennoch denke ich...
Ja, von der Seite. Kimmich kann sie von der rechten Seite noch viel besser.
Aber ja, klar. Ich meine jetzt von der linken Seite, Linksverteidigerposition. Ich bin ja nach wie vor davon überzeugt, dass man auch da theoretisch noch das ein oder andere ausprobieren sollte. Und da denke ich mir
aber
so...
Aber hat er ja gemacht gestern. Nathaniel Brown von Eintracht Frankfurt kam gestern zu seinem zweiten Kurzeinsatz. Und wer gar nicht nominiert wurde und jetzt zum wiederholten Mal gar nicht berücksichtigt wurde, ist ja Maximilian Mittelstädt. Der hat sich ja mit Raum bei der EM im vergangenen Jahr diese Linksverteidigerposition geteilt oder hat sich einen Zweikampf um den Stammplatz auf der linken Abwehrseite geliefert. Und der ist momentan hinten dran. Also da gibt es auch mehr als nur einen. Also
ja,
da
genau.
ist mehr als nur Raum vorhanden.
Definitiv, aber ich finde, wenn du sozusagen, ich war ja dabei sozusagen zu sagen, man kann da noch mehr ausprobieren und mein Punkt wäre der, bei noch mehr ausprobieren, wieso nicht mal Tom Rothe mitnehmen?
Weil der bei Union Innenverteidiger ist und auf der linken Abwehrseite gar nicht so oft spielt.
Aber der spielt, wenn er Innenverteidiger spielt, auf der linken Seite. Und was er natürlich auch bewiesen kann, ist, dass er tatsächlich einen starken linken Fuß hat und vor allen Dingen damit auch gut flanken kann. Aber wie gesagt, ich finde, das wäre auf jeden Fall...
Da kommt jetzt der alte Kieler, die alte Kieler Liebe zum Vorschein. Brown, der ja im Prinzip jetzt gerade der Herausforderer von Raum ist. Brown in Raum, das klingt auch gut, ne? Brown spielt mit Eintracht Frankfurt Champions League und Tom Rothe spielt mit Union Berlin Bundesliga. Ich glaube, das ist dann auch nochmal ein Unterschied.
Ja. Aber wie gesagt, es ist ja auch noch ein bisschen Zeit. Ich meine, ich will nur damit sagen, es gab ja auch den Julian Nagelsmann, der von Marvin Ducksch über Kevin Behrens auch nicht sich nur an der Champions League orientiert hat.
Das war zu seiner Anfangszeit, ne? Das war 2023, Oktober, die USA-Reise. Da war Ducksch noch ein Bundesliga-Stürmer, der regelmäßig getroffen hat. Und Kevin Behrens war, ich glaube, zu dem Zeitpunkt mit 4 Toren in einer relativ frühen Saisonphase der erfolgreichste deutsche Bundesliga-Torschütze, deswegen sind die beiden Namen da aufgetaucht, aber die werden da nie wieder auftauchen. übrigens, wer auch nicht zum Einsatz gekommen ist, ist ja Karim Adeyemi, ne? Der war ja am Freitag in Luxemburg gelb gesperrt und gestern saß er halt auch 90 Minuten draußen. Ich habe, bevor wir uns hier zur Aufzeichnung getroffen haben, spaßeshalber Karim Adeyemi bei Google eingegeben. Rat mal, was die größten Treffer sind, also Adeyemi plus was wird da am häufigsten angezeigt?
Ja, ich meine, was die größten Treffer sind, sind hoffentlich nicht seine Schläge mit dem Schlagring, aber du meinst jetzt wahrscheinlich die Google-Treffer.
Die Suchergebnisse.
Die Suchergebnisse.
Genau, die Suchtreffer.
Ja, die Suchergebnisse. Ja, wahrscheinlich tippe ich mal, dass die Bild-Zeitung bei Google Ads sehr viel Geld ausgibt und entsprechend sehr weit oben ausgespielt wird. Von daher würde ich sagen, das Thema mit den illegalen Waffen. Und da wiederum muss ich ganz kurz sagen, ist das richtig?
Ja, also die Top 5, Adeyemi plus Waffen ist die 1, Adeyemi plus Strafbefehl ist die 2, Adeyemi plus Eltern ist die 3, aber Adeyemi plus Gehalt ist die 4 und Adeyemi plus Freundin ist die 5. Das sind die Top 5 Google-Suchbegriffe in Kombination mit Karim Adeyemi.
Also mir fallen auf jeden Fall zwei Dinge erstmal dazu ein. Ich dachte bislang immer, die größte Waffe, die Karim Adeyemi hat, ist seine Geschwindigkeit. Aber da wurde ich natürlich jetzt eines Besseren belehrt. Aber wenn man jetzt von illegalen Waffen spricht, und das hat doch Chris Kramer auch so schön gesagt, er meinte so, ich dachte, er hätte eine Panzerfaust im Keller. Da denke ich natürlich auch so, Ja, ich will nichts verharmlosen, ne? Aber ich sag mal so, ich bin jetzt hier gerade in Südafrika und ich will jetzt hier auch nicht Südafrika über einen Kamm scheren und sagen, so hier ist überall alles und ne. Aber wenn du jetzt sozusagen sagst, so, übrigens, bei mir wurden illegale Waffen gefunden und du hast irgendwie Pfefferspray und einen Schlagring hier. Also ich weiß nicht, ich glaube, dann kommen sie jetzt hier erst.
Nee, Pfefferspray war es nicht. Es war ein Taser, also Elektroimpulsgerät und ein Schlagring. Das ist bei ihm festgestellt worden.
Taser-Film war das, ne?
Ja, genau, Taser aus dem Hause Beiersdorf.
Ja, genau. Und ich meine, also damit will ich, wie gesagt, ich will nichts verharmlosen, aber es ist natürlich trotzdem auch, ja, das ist so ein bisschen so, als hätte man vielleicht, weiß nicht, im Koffer, der nur, im Handgepäckskoffer, der eigentlich nur 8 Kilo wiegen darf, 12 Kilo drin. Also ist nicht legal, aber ist es jetzt auch kein Drama, oder?
Mir ging das ähnlich, weil jetzt kommt ein Schwank aus meiner Jugend, ist schon eine Weile her. Aber da hatte ich hatte auch Freunde, die hatten Schlagringe dabei.
Ja, oder Butterfly. Wenn wir abends feiern
gegangen sind.
Oder wie so ein Butterfly-Messer, dieses.
Was ja, du, das, genau, war auch
das war auch so eine Zeit, ne?
Ich hatte auch ein. Ich will auf keinen Fall Waffen verherrlichen. Ich hatte einen Handballkollegen, der hatte eine Gaspistole.
Ja.
Der hat dann auch beim Training gesagt: Ich habe eine Gaspistole, ich habe mir jetzt eine Gaspistole gekauft. Damals war es halt so, dass Leute aus unterschiedlichen Ortschaften auch so, ja, da gab es so Jugendgangs und die fühlten sich dann sicherer. Ich hoffe, dass die Gaspistole nie zum Einsatz gekommen ist, aber ich kenne einen Freund, ein damaliger Schulfreund, der hatte immer einen Schlagring dabei. Der hatte lange Haare, der war eher links und es gab auch in der niedersächsischen Provinz Leute, die ihm da nicht wohlgesonnen war. Der hatte immer einen Schlagring dabei, weil er sich sicherer fühlte. Und ich weiß nicht genau, wie oft der zum Einsatz gekommen ist, ob der zum Einsatz gekommen ist. Deswegen, das reicht jetzt auch mit dem Schwank aus meiner Jugend. Mir ging es ähnlich, als ich davon hörte.
Du schreibst bald so ein Buch so als Antwort auf Sonne und Beton von Felix Lobrecht, ne? Michael Augustin, krasse kriminelle Jugend, ne? Wie du es rausgeschafft hast aus dem Moloch, oder?
Ja, ich hatte ja keinen Schlagring dabei. Okay. Ich habe mich immer mit Leuten abgegeben, die Drecksarbeit für mich gemacht haben. Also wenn es Schwierigkeiten gab, dann habe ich immer die Leute mit Schlagringen nach vorne geschickt, die haben dann einmal aufgeräumt, dann flogen wie bei Asterix und Obelix die Fetzen und dann war alles wieder gut. Und dann wurde eine Schneise der Verwüstung hinterlassen und durch die bin ich dann durchgeschritten und weiter zu meinem Ziel gegangen. So war das, genau. Ja, aber mir ging es ja ähnlich wie dir oder wie Christoph Kramer. Also Adeyemi muss ja 60 Tagessätze a 7.500 Euro für den Besitz eines Schlagrings und eines Tasers zahlen, das sind summa summarum 450.000 Euro. Das richtet sich übrigens nach seinem Nettoeinkommen. Ne? Also das Gericht geht davon aus, dass Adeyemi monatlich 225.000 Euro netto verdient. Das ist eine ganze Menge. Da habe ich mich dann als erstes gefragt, warum hat er sich dann keinen Panzer gekauft?
Ja, das habe ich mich eigentlich auch gefragt. Aber
wenn er so viel Geld hat.
Ja, es ist natürlich, man muss ja wirklich jetzt ein bisschen aufpassen, ne? Zu irgendwie, inwiefern macht man jetzt Witze drüber? Das ist ja genauso wie nichts ist so schwer wie Cher. Und wie viel Ernsthaftigkeit steckt dahinter im Sinne von, also wie ernst muss man dieses Thema natürlich auch nehmen? Also das heißt, das ist ja so ähnlich wie wenn du 55 fährst in der 50er-Zone, dann wirst du geblitzt, ne? Oder das ist wie, was wir neulich auch hatten, wenn du 2 Millimeter im Abseits bist mit kalibrierten Linien, dann bist du im Abseits, dann ist es sozusagen strafbar. Aber die Frage ist, und natürlich gibt es irgendwo eine Grenze und an die musst du dich auch halten. Ich bin da, wenn man sozusagen ganz ernsthaft drauf blickt, bin ich auch so ein bisschen zwiegespalten. Also ich finde es sozusagen die nicht so empörenswert, wie es aktuell gerade hochgekocht wird, weil dafür finde ich es dann irgendwie auch zu gering in der Grenzüberschreitung. Aber auf der anderen Seite.
Naja, aber es gibt ja Regeln, ne?
Ja,
das
genau.
Ist ja das Problem.
Das ist ja das Ding.
Also unerlaubter Waffenbesitz ist strafbar. Ja. Und diese beiden Gegenstände, das Elektroimpulsgerät, ein sogenannter Taser und ein Schlagring, darf man einfach nicht besitzen, wenn man keine Erlaubnis dafür hat.
Genau. Das ist ja. Der entscheidende Punkt, nur sozusagen, was draus gemacht wird, ist natürlich tatsächlich deutlich, deutlich größer. Also damit will ich nur
aber
sagen,
weißt,
illegale Waffen.
Weißt du,
also,
wie er offenbar. Ja. Weißt du, wie er offenbar an diese Gegenstände geraten ist?
Wahrscheinlich über seine Freundin, oder?
Ich glaube, er ist da einem TikTok-Trend gefolgt, einer sogenannten Mystery Box. Ich bin bei TikTok total unbefleckt. Ich kenne mich da nicht aus. Da, wo die ganz jungen Leute sich aufhalten in den sozialen Medien, auf dieser sozialen Plattform, da bin ich nicht. Ich habe nur gelesen, dass er wohl eine Mystery Box erworben haben soll. Das sind so Überraschungspakete, bei denen die Käufer nicht wissen, was drin ist. Und bei ihm war wohl ein Schlagring drin und ein Taser. Und er hat den Fehler gemacht, dass er damit nicht zur Polizei gegangen ist. Das hätte er tun müssen. Und so ist das ganze Dilemma erst entstanden.
Ja, das ist, also wenn du sozusagen, pass mal auf, wenn du einen Schlagring in einer Mystery Box hast und dann sagst, dass du nicht wusstest, was drin ist, dann ist es ja im wahrsten Sinne des Wortes ein Totschlagargument. Und zwar, weil du ja wirklich tatsächlich, das ist ja dann theoretisch, das ist übrigens wirklich ein geiler Lifehack, muss ich jetzt gerade sagen. Also ich meine, stell mal vor, du kommst zu mir nach Hause und also wird man bei mir jetzt nicht finden, zumindest aktuell nicht. Nein, also im Sinne von, ich bin ja nicht zu Hause. Nein, aber ich meine, du findest irgendwie was Verbotenes.
Da findet man jetzt ganz andere Sachen.
Ja, genau. Also, was ich nur damit sagen will, stell mal vor, bei dir zu Hause, ist ein schlechtes Beispiel, weil ich ja irgendwie jetzt nicht rauche und nicht kiffe, so. Aber ich sag mal, bei mir zu Hause findet jemand ein Kilo Gras, so. Und dann sag ich so, ach so, nee, das ist ja, weil ich eine Mystery Box gekauft habe und ich wusste nicht, was drin ist. Also ich meine, und da will ich nur sagen, so, ja, das kannst du natürlich immer sagen, ne?
Ich habe jetzt noch eine Sache. Karim Adeyemi war ja in Luxemburg, ne? Gelb gesperrt, fehlte er im Kader. Und das Stadion in Luxemburg, das Stade Luxembourg, ist ja sehr klein. Da waren an dem Abend auch nur so 9200 irgendwas Zuschauer. Die Pressetribüne ist demzufolge auch sehr klein.
An dieser Stelle lasse ich jetzt mal den Wolfsburg-Gag weg, ne?
Ja, das war so eine klassische Wolfsburg-Freitagabends-Kulisse oder Pokalkulisse gegen Holstein-Kiel. War die Zuschauerzahl in Wolfsburg ja immerhin knapp im fünfstelligen Bereich. Aber in das Stadion in Luxemburg passen auch nur 9400 rein. Deswegen war die kleine Schüssel, der kleine Schuhkarton war quasi ausverkauft. Aber die Pressetribüne, auf der mein Kollege und ich saßen, um das Spiel zu reportieren, ist auch klein. Und unter uns saßen die Spieler der deutschen Mannschaft, die nicht im Kader waren. Nur Atubolo als vierter Torhüter und eben der gelb gesperrte Karim Adeyemi. Also die waren wirklich nur ein paar Reihen unter uns. Und obwohl es sehr, sehr warm war, ich glaube, es hatte noch 13, 14 Grad abends in Luxemburg, trug Adeyemi so einen Daunenmantel mit den drei Streifen, also offenbar aus dem Hause des Sportartikelherstellers, der sich in Herzogenaurach befindet. Der Mantel ging ihm fast bis zum Knie. Noch, genau. Also so ein knielanger Mantel. Und ich habe dann mir nichts bei gedacht, aber jetzt weiß ich, warum er diesen langen Mantel trug. Er hatte unter dem Mantel noch eine abgesägte Schrotflinte, bin ich mir ziemlich sicher.
Jetzt lässt du aber auch nicht locker, ne? Das war dann sozusagen das Mantelgeschoss, was er da unter hatte. Aber ja, gut. Noch ein Schwerverbrecher mehr in der deutschen Fußballnationalmannschaft.
Das war der Mantel des Schweigens. Ja. Das war der Mantel des Schweigens, den er anhatte.
Auf jeden Fall. Karim Adeyemi, ja. 450.000 Euro Strafe. Oder wie man in Hamburg sagen würde, dafür kriegst du schon eine kleine Einzimmerwohnung. Also von daher, das ist ja, auch genau. Ne? So und bei.
Aber die Moral von der Geschichte ist doch, vorsichtig oder Vorsicht, Obacht beim Nutzen der sozialen Medien. Soziale Medien, in Klammern TikTok, können auch gefährlich werden. Macht nicht jeden Scheiß mit, liebe Anstoßhörer unter 19, die ihr jetzt zuhört. Macht nicht jeden Quatsch mit. Macht das Ding mal aus. Legt das Handy mal zur Seite. Lasst euch nicht in den Sog reinziehen. Seid einfach mal vernünftig. Das wäre jetzt meine Botschaft. Meine oberlehrerhafte Botschaft. Für die Young Generation of Anstoß.
Lebenstipps, ne? Von und mit Michael Augustin.
Ja. Muss auch mal sein. Auch dafür müssen wir uns Zeit nehmen in diesem Podcast. Wir haben ja auch einen Bildungsauftrag, den wir selten, aber hin und wieder mal erfüllen.
Das stimmt. Wie geht's jetzt eigentlich weiter? Bist du in der Fußball-Bundesliga noch up to date? Könnte es an deiner Stelle jetzt weitergehen? Oder bist du noch gedanklich bei Erling Haaland und Norwegen, die sich erstmals seit 1998 für eine WM qualifiziert haben?
Ja, aber ist doch geil, oder? Geil. Italien 4-1 geschlagen, ja. 11-1 gegen Moldau gewonnen. Die Norweger, auf die freue ich mich. Und ohne, dass ich weiß, wer am Ende alles dabei sein wird. Also 34 von 48 Teams sind bis jetzt qualifiziert. Würde ich jetzt einfach schon mal eine steile These, ein gutes Dreivierteljahr vor Beginn der EM aufstellen. Norwegen ist ein Geheimfavorit.
Ah, okay, soweit.
Glaube ich wirklich.
Ja, glaubst du wirklich?
Also, ja, doch, sage ich jetzt einfach mal. Ja. Doch, ja. Man muss doch immer so ein paar Nationen auf dem Zettel haben, die keiner auf der Rechnung hat, die vielleicht für eine Überraschung sorgen sollten. Und da würde ich einfach mal die Norweger, das Team um Erling Haaland erwähnen. Genau, weiter geht's aber in der Bundesliga, da hast du völlig recht. Aber ich muss auch die App öffnen, um dir zu sagen, wer da am Wochenende spielt. Es geht los am Freitag mit Mainz gegen Hoffenheim. Ich weiß, dass St. Pauli am Sonntag gegen Union Berlin spielt, weil da werde ich Reporter sein. Aber der HSV ist in Augsburg zu Gast, das hätte ich auch noch hinbekommen. Wolfsburg gegen Leverkusen, Dortmund gegen Stuttgart, Bayern gegen Freiburg, Heidenheim gegen Gladbach, Köln gegen Frankfurt und am Sonntag ebenfalls noch Leipzig gegen Bremen. Das sind die 9 Bundesligaspiele, auf die wir uns freuen dürfen. Unsere Hörer freuen sich auf eine Kultrubrik. Hast du Lust, dass wir damit weitermachen oder wolltest du jetzt noch einen Deep Dive Bundesliga mit mir machen?
Ja.
Was heißt ja? Bundesliga oder Kultrubrik?
Kultrubrik.
Ja, dann mal los.
Das ist der eine, der überrascht den anderen. Und wiederum der andere, der weiß nichts davon.
Das ist der eine, der überrascht den anderen. Und wiederum der andere, der weiß nichts davon.
Der eine überrascht den anderen.
Okay, hier sind wir wieder. Ihr hört immer noch Anstoß, euren Lieblingspodcast. Wer sind wir eigentlich? Man muss häufiger die Namen sagen, habe ich gehört. Fabian Wittke und Michael Augustin. Wir nehmen uns jetzt mit in, wir nehmen euch jetzt mit in die Kultrubrik. Da weiß der eine nicht, was der andere vorbereitet hat. Ich weiß nicht, was Fabian mit mir vorhat. Fabian, was hast du mit mir vor?
Du, ich habe ja in der vergangenen Woche dir ein paar Spieler rausgesucht, die die jüngsten waren, als sie das erste Länderspiel für die deutsche Fußball-A-Nationalmannschaft gemacht haben. Und weil Asan Ouattara-Ogo sich jetzt ja eingereiht hat in die Torschützenliste, wollte ich mal mit dir ein kleines Verbini spielen zu den jüngsten Torschützen in der deutschen Fußballnationalmannschaft.
Sehr gerne.
Ja, also, wer bin ich? Ich bin auf Platz 2 in der ewigen Liste der jüngsten Torschützen für die deutsche Fußball-A-Nationalmannschaft. 18 Jahre war ich gerade mal alt und 7 Monate und 15 Tage nur. Und zwar schoss ich beim 0:4, beim 4:0 Erfolg der deutschen Fußballnationalmannschaft in Montenegro mein Tor am 11.10.2021. Die deutsche Fußballnationalmannschaft hat ein bisschen Glück, dass ich mich für sie entschieden habe.
Ich weiß, ich weiß, ich weiß. Ja? Jamal Musiala.
Oh, sehr gut. Sehr, sehr gut. Auf Platz 2. Auf Platz 1 ist Marius Hiller. Rechts außen machte als 17-Jähriger 7 Monate und 28 Tage sein erstes Länderspieltor am 3.4.1910. Das hättest du möglicherweise nicht gewusst. Ich bin auf der Liste. Achtung, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. 16. Ich war gerade mal 19 Jahre alt und 7 Monate und ganz genau 25 Tage, als ich mein erstes Länderspieltor erzielte für die deutsche Fußballnationalmannschaft beim 2:2 damals gegen England. Damals ist richtig, aber damals hilft dir möglicherweise auch bei der Findung des Namens. Denn damals war der 14.04.1911. Nur ein Jahr später bin ich deutscher Meister geworden in der damaligen Bundesliga und zwar mit Holstein Kiel. Und Holstein Kiel habe ich damals auch.
Die Bundesliga gab es damals noch nicht.
Die damalige Bundesliga, habe ich doch gesagt. Also das, was damals die Bundesliga war, die deutsche Meisterschaft. Ich bin damals deutscher Meister geworden in der damaligen Bundesliga. Es gab eine Endrunde, es gab eine anderes Staffelsystem und ich bin 1912 deutscher Meister geworden. 1911 habe ich für die deutsche Fußballnationalmannschaft getroffen. 1912 bin ich mit wem deutscher Meister geworden?
Ja, mit Holstein Kiel. Ich Adolf Jäger ist Altona 93. Der war auch Nationalspieler und hat, glaube ich, auch relativ jung getroffen. Wie hieß denn der nochmal, Mist, der Kieler?
Nachdem
auf
die Straße.
Die haben doch auch eine Straße.
Ja.
Ernst Möller.
Ja,
Möller.
Sicher.
Ernst Möller.
Möller. Ernst.
Ernst Möller hieß der.
Möller Ernst. Ja. Ernst Möller. Ja, natürlich. Natürlich. Wenn Möller Ernst, Ernst Möller hier auftaucht, dann darf er natürlich nicht fehlen. Ich bin auch in dieser Top-Top-Top-Top-Top-Top-Top-Liste dabei. Und zwar war ich damals 20 Jahre alt, 2 Monate und 24 Tage, als ich in einem Freundschaftsspiel beim 2:0-Erfolg in Ungarn mein erstes Länderspiel-Tor erzielte für die deutsche Fußball-A-Nationalmannschaft am 29.03.1972. Ich musste wegen einer Verletzung frühzeitig meine Karriere beenden.
Na? Uli Hoeneß.
Uli Hoeneß ist absolut richtig. Wollen wir noch zwei machen?
Ja.
Komm, dann machen wir noch zwei. Ich bin auch in der glorreichen Liste dabei. Ich stehe direkt hinter Asan Ortaogo. Ich war damals 19 Jahre alt. 19 Jahre alt, 6 Monate und 17 Tage. Und zwar am 21.12.2004. gegen Thailand beim 5:1 Erfolg der deutschen Fußballmannschaft.
Weiß ich auch.
Weißt du wirklich?
Ja, das ist ja die Poldi-Schweini-Zeit. Also einer von beiden wird es sein. Aber Schweini ist im August geboren, August 84. Das muss Lukas Podolski sein.
Ey, ohne Witz. Du bist ein altes Schwein. Und das ist ein Kompliment. Sehr, 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 sehr gut. Sehr, sehr gut. Jetzt werden wieder die Stussis die Augen verdrehen. Und genauso wie ich.
Ah, das hätten aber einige gewusst, glaube ich, weil das war ja so, ja, die jungen Wilden, Schweinsteiger, Podolski. 2004 ging ja mehr oder weniger schon die Vorbereitung auf die Heim-WM 2006 los. Ich kann mir vorstellen, dass gerade beim Mitraten so manch einer so still und heimlich Lukas Podolski vor sich hergesagt hat.
Okay, dann machen wir genauso alt wie Julian Draxler, nämlich 19 Jahre alt. 8 Monate und 13 Tage, ganz genauso alt, auf den Tag genau, war ich, als ich mein erstes Länderspieltor erzielte. Und zwar beim 9:3 gegen Rumänien am 14.07.1940. Jetzt wirst du wahrscheinlich denken, oh, das ist ja schwer. Aber ich habe eine sehr, sehr große Karriere gemacht in der deutschen Fußballnationalmannschaft. Ich bin vor allen Dingen
Fritz Walter
auf einem großen Berg. Eine Legende
Betzenberg.
Auf dem Betzenberg. Ja. Und du hast es auch da schon wieder gewusst. Die Antwort ist richtig. Fritz Walter. Geil.
1940, krass. Ja. Der hat während des Krieges hat der sein erstes Länderspiel gemacht. Ja.
Nee, nicht erstes Länderspiel, erstes Länderspiel-Tor.
Erstes Länderspiel-Tor, okay. Ja. Naja, aber die haben dann während des Krieges noch gespielt. 1940 war ja schon Krieg.
Ja, aber das ist halt letztendlich auch so wie mit der Ukraine. Das darf man auch irgendwie immer nicht vergessen. Ne? Also die spielen da weiter und zu Hause ist Krieg. Ja.
Ja, 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 genau. Es gab ja auch deutsche Meister während des Zweiten Weltkrieges. Und ja, gut. Hast du noch einen oder war das der letzte?
Ich habe noch einen, aber das ist jetzt so eine Frage, das ist vielleicht für Fortgeschrittene. Wusstest du, dass der Vater eines mittlerweile leider verstorbenen Werder-Torhüters auch Nationalspieler war im zentralen Mittelfeld?
Budenski?
Ja.
Budenski?
Ja.
Herbert Budenski, ne? Der war auch mal Trainer, meine ich. Ist das der?
Ja, es ist der. Wie ihr hört, ich kann Michael Augustin alles außer die Lottozahlen kann er vorhersagen. Ja, vielen Dank. Du hast es sehr gut gemacht.
Ich habe auch was für dich. Das hat auch was mit der deutschen Nationalmannschaft zu tun. Nicht direkt, aber mit der WM 2026. Ich habe es ja eben gesagt, 34 von 48 Teams sind jetzt qualifiziert. Und du sollst mir ja sagen, ich stelle immer zwei Teams gegenüber, welches der beiden Teams qualifiziert ist.
Oh.
Die erste Frage wirst du total einfach, total leicht beantworten können. Norwegen oder Schweden?
Norwegen.
Ein Team, ja genau, eins ist qualifiziert, das andere nicht. Argentinien oder Bolivien?
Oh ja, was es ist, ich hab mich wirklich mit den qualifizierten Teams noch gar nicht beschäftigt, deswegen ist es jetzt das Raten ins Grüne. Ja, ich sage Argentinien.
Ja, klar. Ja. Also Südamerika-Qualifikation, ja. Weltmeister oder Weltmeister von 2022, Titelverteidiger. Argentinien ist die richtige Antwort. Jetzt wird es vielleicht ein bisschen schwieriger. Oman oder Katar?
Oman oder Katar? Ich tippe mal eher auf Oman.
Nee, Katar. Okay. Katar, der Gastgeber von 2022. Wird auch jetzt im kommenden Sommer dabei sein. Die nächste Frage könntest du vielleicht wissen, weil du dich in einem der beiden Länder aufhältst, gerade Südafrika oder Kamerun?
Kamerun.
Nee, Südafrika. Okay. Südafrika ist für die WM qualifiziert, Kamerun nicht. Irak oder Iran?
Oh. Iran.
Richtig. Jetzt wird es wieder ein bisschen schwieriger. Jordanien oder VAE?
Vereinigte Arabische
Emirate. Also nicht VAR, sondern
Emirate.
Emirate, genau. Ja, Jordanien oder die Vereinigten Arabischen Emirate?
Ich glaube VAR.
Nee, der sitzt im Kölner Keller. Es ist Jordanien. Okay. Jordanien ist ein WM-Neuling. Jetzt kommt noch ein WM-Neuling. Usbekistan oder Kasachstan?
Junge, Junge, ey, das ist natürlich Usbekistan oder Kasachstan. Ich würde sagen Kasachstan.
Nee, Usbekistan. Auch schon sehr lange. Hätte ja sein können, dass du irgendwie mal auf eine Liste geguckt hättest mit den WM-Teilnehmern. Ich mache das, gut, jetzt schließe ich von mir auf andere. Ich mache das nach jedem Quali-Spieltag, weil ich finde das immer total spannend zu erfahren, wer ist denn jetzt eigentlich dabei? Auf wen können wir uns freuen bei dieser XXL-WM mit insgesamt 108 Spielen? Also ich würde mal sagen, einen wirst du auf jeden Fall beantworten. Ich habe aber vorher noch zwei andere, bevor ich zur einfachsten Frage komme. Die drittletzte Frage, Kroatien oder Serbien?
Kroatien?
Ja, richtig. Südkorea oder Nordmazedonien?
Kann beides natürlich ganz gut sein, aber ich tippe auf Südkorea.
Richtig. Und jetzt wird es vielleicht nicht ganz so schwierig. Elfenbeinküste oder Nordseeküste?
Du meinst entweder die, was war es denn, die Côte Nord oder die Côte d'Ivoire? Dann würde ich sagen die Elfenbeinküste. Die
Côte d'Ivoire.
Côte d'Ivoire, ja genau.
Genau, die Côte d'Ivoire, die Elfenbeinküste ist dabei bei der WM 2026. Boah, jetzt haben wir aber viel über WM, WM-Quali und über die deutsche Nationalmannschaft gesprochen. Ich habe auch noch einen Song für unsere Liste, für unsere Spotify-Liste, die heißt so wie dieser Podcast, Anstoß. Und auch das hat wieder mit der WM zu tun, und zwar mit der letzten WM, die in den USA stattgefunden hat. Das war 1994. Ich habe mal geguckt, wer war denn damals im WM-Sommer am Finaltag die Nummer 1 in Deutschland. Das Finale war am 17. Juli 1994. Brasilien gewann ein unspektakuläres Finale gegen Italien im Elfmeterschießen mit 3:2 im Rose Bowl von Pasadena damals. So, und die Nummer 1 der deutschen Charts war damals Prince Ital Joe und Marky Mark mit United. Geht dir das auch so, dass du sofort diesen Ohrwurm hast, sofort diesen Refrain im Ohr hast?
Welchen Refrain?
Oder kennst du den Song? Den Refrain von United?
Ich glaube.
Von diesem Song?
Ich glaube, ich kenne das nicht, ne.
Okay, ja, dann lernst du es jetzt kennen. Weil ich packe United von Prince Ital Joe und Marky Mark auf unsere Spotify-Liste.
United.
United, ja. Genau. Ich werde das gleich mal anspielen. Hier, geht schon los. Ganz schlimmer Song. Furchtbarer Song. Aber das trifft ja auf einige Songs zu, die bei uns auf der Liste sind.
Der Song
sind.
Müsste aus so, dem was Jahr kommt von dir? 1994 sein. Ich glaube, der war auf meiner ersten CD drauf. Ja, ja, doch, genau. Die internationalen Hits.
Ja, genau, das ist ja der Anlass. Ja. Die WM 94, ja, ja, genau. 17. Juli 94, da war dieser Song die Nummer 1 der deutschen Single-Charts.
Ja, ja, genau.
So, was kriegen wir von dir?
Also erstmal möchte ich noch einen kleinen Spannungsbogen aufbauen. Und zwar fand ich das ganz schön. Beachvolleyball-Olympiasieger Julius Brink, der ja großer Bayer Leverkusen-Fan ist, der hat mir geschrieben, weil der unsere Titel immer so schön findet. Der hat gesagt, dass er auch gerne noch was beisteuern möchte, indem er gesagt hat, Florian, wird's bald was mit der, also in Richtung Premier League, habe ich gesagt, das gebe ich jetzt einfach mal so weiter. Also Florian, wird's bald in der Champions League, ich sag mal Champions League, in der Premier League. Also das hat er auf jeden Fall nochmal mit reingeworfen. Das soll aber am Ende des Tages, jetzt habe ich es ein bisschen verkrüppelt vorgetragen, nur ein Kompliment sein an unsere häufig, wie er findet, kreative Findung des Folgentitels. Also liebe Grüße sozusagen.
Aber hört er denn auch die jeweilige Folge zum Titel an oder liest er nur quer?
Ich glaube, er hört die immer besonders lange, damit er besonders lang von diesem Genuss sozusagen kosten kann. Und
okay, dann grüßen wir ihn an dieser Stelle recht herzlich. Grüßen ihn
an dieser Stelle.
Julius Brink, herzliche Grüße.
Und ansonsten muss ich ganz ehrlich sagen, habe ich momentan so viele, weil natürlich das Leben hier so wunderbar ist, so ein bisschen hang loose, ein bisschen relaxed ist, so viele Van Morrison Songs gerade in meiner Playlist und höre eigentlich den ganzen Tag nur Van Morrison Radio. Und in diesem Fall packe ich Tupelo Honey von Van Morrison. Das sind, glaube ich, 6 Minuten und 56 Sekunden auf unsere Anstoß-Playlist.
Ja, so einen Song würdest du im Radio nicht mal hören. Viel zu lang. Ja. Ne? Die Radiosongs sind ja alle nur noch 2:30 oder 3 Minuten lang.
Ja.
Hast du das früher auch so gemacht, dass du Musik aus dem Radio auf Kassette aufgenommen hast und immer froh warst, wenn die Radiosender den kompletten Song gespielt haben und nicht noch irgendwie das Intro oder das Outro vollgequatscht haben, die Moderatoren?
Ja und nein. Also ich fand tatsächlich, weil ich ja früher dann irgendwie auch Radiomoderator werden wollte, fand ich das irgendwie immer ganz cool, auch die Moderatoren zu hören. Das waren dann ja irgendwie auch die Stars und die Vorbilder. Von daher würde ich jetzt nicht sagen, dass ich mich nur auf die Musik kapriziert habe, aber ich weiß, was du meinst. Also ich habe mir in jedem Fall sozusagen entweder aus dem Radio aufgenommen oder man hat sich natürlich auch so Kassetten überspielt, so dieses eigene erste Mixtape selber gemacht, dass man so ganz stolz dann in den ersten Walkman gepackt hat und diese Kassette hat man dann 85 Mal gehört, bis man dann endlich mit der buckligen Verwandtschaft auf dem Campingplatz in Nordfrankreich angekommen ist, ne?
Ja, das kenne ich auch noch. Bei uns wurden die Kassetten sogar in das Kassettenfach unseres Audi 80 gepackt. Also meine Mixtapes sind auch während der Urlaubsreisen gehört worden, egal ob meine Eltern es wollten oder nicht. Also ich war DJ, ich durfte dann auch schon neben meinem Vater sitzen und der hat nur geschimpft, wenn die Hände am Lenkrad waren, aber das Radio war meins.
Ja. Ey, guck mal, das ist natürlich so, bei euch war das die Audi 80-Familie, wir waren eher so die Opel-Kadett-Kombi-Familie, also es war nicht mal der größere, ich glaube der größere wäre der Ascona oder so gewesen oder irgendwie so um den Dreh, aber wir hatten einen Opel-Kadett-Kombi, der dann auch auf dem Rückweg von Frankreich wieder zurück in der Garage in der Schweiz ausgeraubt wurde. Da haben die dann irgendwie sozusagen alles rausgeklaut aus dem Auto. Aber genau, das war im Prinzip das. Und später habe ich dann, bevor ich dann die ersten Anstoßmillionen verdient habe, habe ich aber tatsächlich mittlerweile verjährt, deswegen kann ich das auch erzählen, meine ersten Millionen damit verdient, indem ich hatte nämlich dann einen Brenner und dann habe ich CDs gebrannt und habe die auf dem Schulhof für 5 Euro verkauft.
Ich hatte auch einen Brenner, ja. Das war witzig, aber die CDs, die habe ich, ja, ich habe ab und zu mal welche kopiert, aber ich habe die eher verschenkt. Also wenn man Menschen beeindrucken wollte, vielleicht auch Menschen des weiblichen Geschlechts, dann kam es manchmal ganz gut an, wenn man CDs verschenkt hat. Daran war ich gut in Verschenken.
Und da schließt sich doch am Ende auch der Kreis, denn was haben wir mit der deutschen Fußballnationalmannschaft zu tun? Auch wir sind mittlerweile thematisch schon auf dem Brenner.
Ja, und wir haben nichts zu verschenken. Ja. Oder haben wir was zu verschenken? Weiß ich gerade nicht. Das könnt ihr da draußen deuten, wie ihr wollt. Auf jeden Fall war das der 18. November 2025, die Anstoßfolge des 18. November 2025. Geht langsam zu Ende. Der Urlaub von Fabian geht auch bald zu Ende. Aber ich will jetzt keine schlechten Vibes bei dir aufkommen lassen. Du bist noch eine Woche in Kapstadt. Ich freue mich auf dich, wenn du wieder hier bist. Dann werden wir auch mal wieder eine Folge so aufzeichnet, dass wir uns beide in einem Raum befinden und genau, David Raum wird dann vielleicht auch dabei sein, vielleicht aber auch nicht. Ich sag von hier aus dem Podcast-Keller tschüss und wünsche dir die perfekte Welle und auch eine schöne Zeit in Kapstadt, in der Mother City, in der Ibrahim Mother City.
Genau, Ibrahim Mother City und ich sage Atra Ogo Viderci. Tschüss, macht's gut.
Anstoß. der Fußball-Podcast.